Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Heute haben wir mal wieder einen Gast, nachdem ich in der letzten Ausgabe ja so ein bisschen gelust habe. Entschuldigung dafür. Ich hatte aber irgendwie mir die zweite Seite von meinen Nasenschleimhäuten machen lassen und den Tag ging es irgendwie nicht so richtig. Und dann musste ich mal eine ausfallen lassen, eine Sendung. Heute wieder mit einem Gast und einem Gast, auf den ich mich wirklich freue, weil ich kann es vorwegnehmen, der Markus Höfner ist hier heute als Gast da und den kenne ich jetzt wirklich schon, ich weiß gar nicht wie lange, aber gefühlt schon urig lang. Und man ist ja mit vielen Menschen in der SEO-Welt ja nicht richtig innig, aber doch irgendwie verbunden. Und Markus gehört mit Sicherheit dazu. Wir treffen uns ab und zu mal, tauschen uns so aus und irgendwie hat man ja immer so Menschen, wenn man die, also zumindest von meiner Seite ist es so, dass wenn man die auch nach langer Zeit wieder trifft, dass man irgendwie immer was zu quatschen hat, weil die Grundbasis irgendwie so da ist. Und da gehört Markus mit Sicherheit zu. Und erstmal herzlich willkommen, lieber Markus. Ich werde nachher nochmal erklären, dass wir uns natürlich nicht über Hardcore-SEO-Themen hier unterhalten werden. Aber erstmal herzlich willkommen, mein Lieber.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf, ja.
Willst du mal kurz einen kleinen Abriss machen für alle Leute? Ich meine, ich kenne dich jetzt ganz gut, aber viele kennen dich vielleicht da gar nicht. Ein paar Ausgewählte kennen dich denn vielleicht nicht, aber vielleicht kannst du noch mal kurz eine Zusammenfassung geben, wo du eigentlich herkommst, was du machst, wo du hin willst, werden wir danach besprechen.
Ja, das ist, ich finde, das war früher leichter zu sagen, wer ich bin, aber genau, ich bin natürlich SEO, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur Blue Fusion. Mittlerweile habe ich den schönen Titel SEO Advocate. Das heißt, ich vertrete das Thema SEO nach außen, auf Konferenzen, im Podcast und sowas. Das ist eigentlich so das, was man so bei LinkedIn über mich auch nachlesen kann.
Ja, und ich hatte jetzt hier noch gefunden, 1994 Studium gemacht, Informatik, 96 ja. So eine erste, ich sage jetzt mal kleine, weil ich es nicht anders weiß, Suchmaschine gebaut, dann ja. 2000 Blue Fusion in den USA gegründet, was ich immer schon sehr spannend fand, obwohl du das immer so im Nebensatz so abtust, also nicht abtust, aber für dich scheint es nicht mehr so die Relevanz zu haben. Dann 2003 Blue Fusion Deutschland gegründet und seitdem Geschäftsführer, einer der geschäftsführenden Gesellschafter in Blue Fusion. Und also mir geht's gar nicht so darum, jetzt irgendwie deinen Werdegang zu beleuchten, sondern ich finde ja viel spannender in einer Welt, die total in Veränderung ist und wo viele Leute, die jetzt vielleicht nicht in LinkedIn irgendwie erzählen, wie stark sie skalieren und wie geil die Welt ist und wie man jetzt Millionen in ein paar Tagen macht, gehörtest du immer zu den Leuten, die schon relativ früh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist, gesagt haben, okay, ich muss einfach mal in der Agentur, also du hast eine Agentur, wie viele Leute seid ihr jetzt da?
Ja, gute 50 sind es dann doch, ja.
Okay, 50 Leute, dass du irgendwann gesagt hast, nee, das irgendwie ist es mir zu viel, zumindest hat es auf mich so gewirkt, dass du gedacht hast, ist dir zu viel und bist so einen Schritt zurückgegangen. Du hast jetzt deine Stelle, die du hast da gerade so beschrieben. Mhm. Aber lass uns mal genau in dieses Thema reingehen. Was war denn zu viel damals so?
Ich habe das erst später verstanden. So, weißt du, manchmal steckst du ja so in Sachen drin und du machst es einfach nur. Und ich habe, also 2003 ist quasi Blue Fusion Deutschland gegründet worden. Und man läuft halt immer so mit. Ne? Es gibt ein ganz bestimmtes Paradigma, es gibt Wachstum. Eine Agentur muss mehr Leute haben, muss Räume haben. Und das ist so ein Spiel, da spielst du einfach immer brav mit, ohne jetzt großartig drüber nachzudenken. Ebenso wie mein Studium übrigens, da hat mich auch niemand, oder ich habe mich damals gar nicht gefragt, will ich studieren, sondern ich hatte Abi gemacht. Folgerichtig habe ich dann studiert. Das war eben einfach so. Also etwas, was ich heute nicht mehr machen würde, zumindest es nicht so ungefragt machen. Ach, und so war ich relativ lange in so einem, ja, dieses Wort Hamsterrad ist eigentlich zu blöd dafür, aber ich habe, glaube ich, einfach Sachen gemacht, die ich gut konnte, aber die eigentlich zu mir vielleicht nicht unbedingt perfekt gepasst haben. Und ist eine Sache, die ich übrigens auf der Campix mal verstanden habe. Ich habe das nie so, ich glaube, ich habe es dir, glaube ich, mal erzählt oder angedeutet. Mein Problem ist eigentlich, und das zeichnete sich so 2018 bei mir ab, dass ich eigentlich ein totaler Intro bin. Ich bin total introvertiert. Introvertierte neigen dazu, dass sie einfach viel Zeit für sich selber brauchen oder sie müssen einfach Sachen verarbeiten. Und was ich zum Beispiel niemals gut konnte, waren zum Beispiel Partys. Partys sind mir zu laut, sind mir zu viele Menschen, kriege ich nicht hin. Und da war es übrigens erstmalig auf der Campix, Ich habe mich da früher mal für gescholten und dann waren wir noch da im am Müggelsee und irgendwie abends um 10 Uhr konnte mein Gehirn einfach nicht mehr. Und dann bin ich in den Aufzug nach oben und da war das erste Mal in den, ich glaube, in meinen 40 Jahren Leben, dass ich so dachte, jetzt ist okay. Also ist jetzt okay, dass ich nach oben gehe. Alle anderen können Party machen, ich kann es nicht. Und vielleicht war das auch so der Anfang zu verstehen, dass das, was ich da gemacht habe, in Teilen einfach zu mir nicht passte. Ich mag die SEO total. Sterbe ich für, finde ich saugeil, alles gut. Aber ich habe halt immer, oder so zum Schluss, so 2018 habe ich dann gemerkt, dass ich vor allem an einem Freitagmittag, wenn ich fertig war mit der Arbeit, war ich platt. Und ich habe ehrlich gesagt bis Montagmorgen gebraucht, um wieder funktional zu werden. Und das war natürlich für so eine Ehe an irgendeinem Punkt vielleicht auch nicht mehr so super spannend. Und
mit 4 Kindern, muss man noch dazu sagen, und, was ja auch ja, nicht ganz so Kinder. Trivial ist.
Nee, das frisst auch Zeit, wobei das zahlt irgendwie nicht so auf, oder das frisst nichts von meinem Social-Konto runter. Das sind halt meine Menschen, ne? Aber so fremde Menschen, die kosten mich halt wirklich Energie. Und du weißt es ja selbst, wenn du da Agentur hast und den ganzen Tag ist Rambazamba, ne? Die Kunden wollen irgendwas von dir, die Mitarbeitenden wollen irgendwas von dir. Und ich habe dann einfach, wie gesagt, an so einem Freitagmittag war mein Konto dann einfach nicht nur leer, es war auch deutlich überzogen. Und ich habe dann echt 2-3 Tage gebraucht, um wieder runterzukommen. Und habe mir dann 2018 einen Coach gesucht, weil ich echt gemerkt habe, dass das funktioniert so für mich nicht mehr. Und wir haben dann versucht, und das war eigentlich falsch, also heute weiß ich das, haben wir versucht, einfach ein paar Sachen von mir wegzunehmen. Ich hab dann keine Kunden mehr betreut, oder ich habe ziemlich viele Kunden abgegeben, und so hatte ich eigentlich mehr Luft und Raum für mich. Hat aber auch nicht funktioniert, weil am Ende des Tages ist es so, wenn du irgendwo Zeit abgibst, frisst jemand anderes deine Zeit wieder auf, und zur Not finde ich selber was ich in dieser Zeit mache. Und so war es dann eben auch. Und dann war April 2019 war ein Punkt, weiß ich heute noch, da waren 2 Wochen, also 10 Arbeitstage, und ich war irgendwie auf 3 Veranstaltungen, Konferenzen. Und danach war ich so platt, dann sind wir auch direkt in Urlaub gefahren, und im Urlaub kam dann eigentlich ziemlich flott der Entschluss, das kannst du dir nicht ziehen. Na, ich hatte nie einen Burnout, und das ist, oder irgendeine andere psychische Störung oder psychische Erkrankung, aber ich hatte zum Glück immer die Fähigkeit, oder einfach, dass mein Körper mir signalisiert, hier ist jetzt Schluss, aber noch nicht in der Art und Weise, dass ich dann einfach umkippe.
Und ich habe das auch immer so gehabt, dass ich irgendwann in der Werdezeit gemerkt habe, in so stressigen Situationen, jeder hat ja so andere körperliche Merkmale. Bei mir war es immer so, dass ich unbewusst meinen Unterkiefer auf den Oberkiefer ganz stark gepresst habe. Ohne ja. Das so, also ich, wenn ich mir bewusst gemacht habe, habe ich es gemerkt, aber ist so einfach dahin geplätschert. Und da war für mich immer so ein Indiz, wo ich sage, okay, nee, jetzt musst du runter, weil das so mein Anreiz. Hattest du auch so einen Punkt, oder
nee, ich habe dann Triggerpunkte, wo ich habe dann eher, dass ich einfach total unruhig bin und kann dann einfach auch nicht runterkommen. Und wir saßen an der Nordsee und ich habe echt gemerkt, scheiße, ne, so es läuft einfach nicht. Und gerade stellt man sich dann ja irgendwann die Frage so, wie lange willst du das eigentlich jetzt noch machen? Also das Renteneintrittsalter war dann noch gute 25 Jahre vielleicht weit weg. Und da war mir einfach völlig klar, dass so geht's nicht weiter. Und mir war auch klar, dass dieses, wir nehmen jetzt auch 5% Arbeitszeit von mir weg, oder weiß ich, ich gehe freitags vielleicht um 11 Uhr schon ins Wochenende oder so, dass solche kleinen Schritte es einfach nicht tun werden. Und ich bin dann relativ schnell zu der Idee gekommen, dass ich sein lasse. Und zwar der Gestalt, dass ich mich von der Verantwortung für Mitarbeitende und von der Verantwortung oder insgesamt von der Kundenarbeit komplett getrennt habe. Und wir haben quasi meine Position.
Das war noch unter Anleitung des Coaches, oder würdest du jetzt im Nachhinein sagen, also für mich ist jetzt so die Frage, ist Coach wichtig? Ja. Für dich jetzt gewesen, ist ja sehr individuell, aber war jetzt Coach im Nachhinein richtig oder falsch?
Für mich war es total wichtig, es war nicht unter Anleitung des Coaches, aber es war, dass der Coach das zumindest, oder halt, dass ich das mit jemandem durchsprechen kann. Ne? Ich kann solche Sachen begrenzt zum Beispiel nur mit meiner Frau durchsprechen. Nicht, weil sie irgendwie jetzt nicht Vertrauensperson für mich wäre, aber wenn du den Teich trockenlegen willst, frag nicht die Frösche. Also meine Frau hängt ja in dem Geschäft auch irgendwie mit drin und profitiert auch davon, wie viel Geld wir da reinholen. Und da kann ich jetzt nicht sagen, du Schatz, oder kann ich sagen, und das versteht sie auch, aber wenn ich jetzt sowas sage wie ich würde gern komplett aufhören, dann würdest du natürlich sagen, nee, das geht nicht. Und ich hatte zum Glück einen Coach, der echt super war.
Sag mal nochmal kurz zu der Bezeichnung. Ja. Wonach hast du denn gesucht? Ich meine, wenn man merkt, man braucht Hilfe, wonach sucht man denn? Coach ist jetzt ein sehr allgemeiner Begriff, aber da wird es ja eine Fachtitulierung vielleicht für geben.
Es ist vielleicht jetzt unglaublich dämlich, aber ich habe in Google wirklich Coach plus Emstetten eingegeben, also Emstetten die Stadt, in der okay. ich wohne, und deutlich mehr war es nicht. Und es gab auch nur zwei, weil so groß ist das Café nicht. Und die eine gefiel mir von der Art der Ausrichtung. Ich hatte vorher schon mal jemanden gesucht und gefunden, das funktionierte aber irgendwie nicht. Und sie war es irgendwie. Und das, was sie ausgemacht hat und wo ich wirklich sage, dafür brauchte ich sie, ist, sie hat keine Ausreden zugelassen. Ist ja oft so, dass wenn ich einer fragt, hey, warum machst du denn das nicht, hast du schon deine Liste an Ausreden parat. Nee, die Firma kann nicht ohne mich, und wenn ich das nicht mehr mache, dann geht das den Bach runter und. Hatte ich auch so meine Ausreden parat. Und wenn dann einfach einer da steht und sagt so, nö, ist nicht so, oder denk nochmal drüber nach, ist das wirklich so? Und schlussendlich war das für mich auch ein Punkt, wo ich, seitdem lasse ich keine Ausreden mehr zu. Sowohl mir gegenüber als auch, ich sag mal, von anderen ist das so eine ganz schlimme Sache, wenn einer so direkt irgendeinen raushaut, so, ja, das kann ich ja nicht machen, denke ich so, klar kannst du das machen, du kannst alles machen. Du willst es oft nicht, ne? So, ich pflege zum Beispiel nebenbei noch meine Mutter, und da ist auch die Frage, also klar könnte ich jetzt sagen, das tue ich nicht oder so, aber da ist auch so ein Punkt, wo ich einfach sagen muss, ja, das ist halt meine Verantwortung. Ne? Also wenn ich, da ist es für mich keine Ausrede. Also ich kann mich nicht um meine Mutter kümmern. Aber Angestellte oder irgendein Kunde, da muss ich dann auch einfach zugeben, dass, weiß ich, wenn meine Firma pleite geht zum Beispiel, dann wird der Kunde vielleicht ein kleines Tränchen verdrücken, aber wird zur nächsten Agentur gehen. Also bin ich folgerichtig nicht unerlässlich für den Kunden. Es gibt genügend gute Agenturen. Und das war halt, also eigentlich brauchte ich den Coach für diese Art von Denken und auch für diese Legitimierung, dass dann einfach einer zu dir sagt, natürlich kannst du das machen. Das ist sogar kein Problem. Ne? Natürlich geht es dann um die Frage, wie man das vielleicht auch im Unternehmen verkauft oder wie man das mit seinen Gesellschaftern bespricht. Und das haben wir dann natürlich auch geklärt. Aber am Ende des Tages war der Weg eigentlich extrem schnell klar, und wir haben meinen Job ausgeschrieben im Unternehmen. Wir haben jemanden gefunden, den man heute eben auch als unseren Head of Agency, Andreas Schülke, kennt.
Der ja nicht Geschäftsführer ist, wenn ich es manchmal falsch verstanden habe und vielleicht auch nicht ist. Also ist er Geschäftsführer?
Nein, er ist mittlerweile sowohl Gesellschafter als auch Geschäftsführer.
Okay.
Genau, also wir haben jetzt drei Gesellschafter, die allesamt gleichzeitig auch Geschäftsführer sind.
Was aber ein Werdegang war, ne? Weil in dem, was du jetzt beschreibst, ist ja eine Form der Vertrauensbildung. Viele denken ja so wie du und würden ganz gerne Leute in verantwortliche Positionen lassen und sich da ein bisschen Zeit einkaufen, wissen aber nicht mit wem, weil das ist ja ein gewisses Risiko, in die Richtung zu gehen. Und ich kann mich erinnern, dass wir zu Anfang auch gesprochen haben und du auch nicht so richtig sicher warst, ob das die richtige Entscheidung ist. War das denn wichtig, einfach zu springen? Und aufs Bauchgefühl zu hören, also Bauchgefühl war in dem Fall auch Erfahrungswissen, aber
also ich war mir eigentlich sicher, dass es nicht schief gehen kann. Also natürlich habe ich Probleme gehabt damit, einfach, ich sag mal, Machtfülle abzugeben. Mhm. Überhaupt keine Frage. Mir war aber auch immer klar, dass ich einfach hindernd bin für die Agentur. Und dass das, was ich tue, auch für die Agentur, also es ist für mich am besten, das steht an erster Stelle, und in zweiter Instanz ist es aber auch, war es für die Agentur auch super, dass ich nicht mehr die Bremse war, die dann manchmal für irgendeine E-Mail-Rückmeldung 3 Wochen gebraucht hat, weil ich halt einfach zu mit Scheiße war. Und von daher war das, war mit Sicherheit auch eine glückliche Fügung. Also wenn du jetzt eine Zwei-Mann-Agentur hast und du hast unter deinen zwei Leuten, hast du halt niemanden, der sich das zutraut. Und ehrlich gesagt, also ich habe dann im Mai 2019 hatten wir so ein Day Off, heißt das bei uns, wo sich alle Mitarbeitenden des Unternehmens einmal treffen, und in dem Rahmen habe ich als letzte Handlung des Tages meinen ja, meinen Nachfolger ausgeschrieben. Und es hat sich auch nur einer beworben. Also
ganz, ganz schwere Entscheidung.
War jetzt, klar hätte ich es ablehnen können, aber Andi Schülke war sowieso jemand, den ich mir dafür gewünscht hätte. Und ich hätte mir vielleicht vorstellen können, dass noch ein, zwei andere Leute das wollen würden. Aber da lag ich eben falsch. Und ja, das war, also so im Ergebnis war das
so. Dann hast du dich da rausgezogen und nun hast du diese Freiheit gehabt, weil Andi, glaube ich, so wie ich es mitgekriegt habe, eigentlich zumindest schon da den Raum natürlich langsam und gesittet, aber schon sehr motiviert irgendwie eingenommen hat für sich. Aber was war jetzt auf deiner Seite? Da war ja jetzt erstmal ein Plan, aber wie hat der sich jetzt umgesetzt? Bist du erstmal in so ein Loch gefallen? Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie Rente oder... Hast denn du jetzt deine Modelleisenbahn schon vorher gehabt oder deinen Masterplan für irgendwas anderes?
Ich bin jetzt wirklich in kein Loch gefallen, weil ich meine, es war ja trotzdem noch viel zu tun. Und auch heute, wo ich das abgegeben habe, habe ich auch eine gute volle Woche. So ist es ja nicht. Ich mache gerade so Podcast und die ganzen Webinare und die Seminare. Und da ist auch hinreichend viel mit zu tun. Aber das ist halt was ich so in meinem Tempo machen kann und in meinem Stil. Und da brauche ich nicht 37 Mitarbeiter oder ich muss keine 60 Mitarbeitergespräche im Jahr führen. Das sind so Sachen, die habe ich halt nicht mehr. Ich habe jetzt eben auch die Zeit für das, was ich gerne mache und das, was ich gut tue. Und genau, wir hatten dann eigentlich 7 Monate Zeit, ich sag mal von Mai bis Weihnachten 2019, um diesen Switch hinzubekommen. Das haben wir auch gut vorbereitet. Ich habe mir viel überlegt, so was mir eigentlich wichtig ist, so in der Sicht des Unternehmens und wie gehen wir mit Mitarbeitenden um. Ich meine, das wusste Andi alles, weil zu dem Zeitpunkt war er ja auch schon, 7, 8, 9 Jahre bei uns. Aber trotzdem war es mir wichtig, einfach irgendwie das Ganze strukturiert zu übergeben und nicht zu sagen, wir machen am 31.12., da bin ich noch der Chef, am 1.1. du und ich bin nicht zu sehen. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Wir haben quasi diese restlichen 7 Monate ganz gut verbracht, um noch so Werte und sowas klar zu machen, um das Ganze sauber zu übergeben. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Was dann im Ergebnis später für mich ein bisschen blöd war, muss ich sagen, war halt vor allem, ich meine, März 2020, wir alle wissen es noch. Ich weiß auch nicht.
Was war da denn?
Aber ich weiß, dass wir beide uns morgens in Berlin gesprochen haben.
Ja, an der Rezeption war da, glaube ich, so ein Moment,
der für
mich auch sehr entscheidend war.
Ich habe gesagt, ich fahre nach Hause und du machst gleich zu. Und du hast gesagt, nee, ich mach nicht zu. Und später war halt zu. Also das war dann schon komisch, weil ab 1.1.2020 war ich dann quasi raus aus der Verantwortung fürs Personal. Und dann kam ja relativ schnell Corona. Und es fühlte sich für mich erstmal so an, so, ja, ich lasse meine Mitarbeitenden da jetzt im Stich. Aber auch da, Andi hat das so zauberhaft gemacht. Ne? Da war jetzt, wenn er die jetzt vernachlässigt hätte oder so, wäre es ein ganz anderes Thema gewesen, aber er hat es super gemacht und er hat es auch deutlich besser gemacht, als ich es hätte machen können, ne? Weil ich in vielen Sachen dann, glaube ich, auch eher so
pragmatisch entschieden hättest?
Pragmatisch entschieden, ja, und ich hätte vielleicht manchmal auch einfach gesagt, komm, jetzt heult nicht rum oder so, oder und da ist Andi natürlich so vom Typ her ja ganz anders, dass er einfach als studierter Psychologe da, glaube ich, auch ich will nicht sagen, dass ich ein schlechtes Händchen für Menschen habe, aber er guckte einfach noch mal ganz anders drauf. Und gerade mit der Generation an Mitarbeitenden, die wir so haben, ist er am Ende des Tages wohl der sinnvollere Ansprechpartner für die. Mhm.
Ja, und jetzt kommen wir mal noch zu deinem Part. Also zumindest, ich nehme jetzt hier einfach mal so ein paar Fragen, die selbst bei mir so übrig geblieben sind. Jetzt hast du jetzt natürlich die ganzen Workshops, Webinare und Podcast, alles dann noch mit drin. Du gehst zu Konferenzen immer noch, obwohl es dich teilweise stresst, weil, und das ist halt so meine Begründung, die ich mir selbst ausmale, weil du immer noch, aus meiner Sicht würde ich jetzt mal sagen, über 50% Vertriebsanteil hast. Mag anders sein, kannst du gerne aufklären, aber ich glaube, du bist in dem Bereich noch unglaublich aktiv und auch wirksam aktiv. Das heißt, es liegt ja immer noch eine mega Verantwortung. Ich meine, die Payroll von 50 Leuten ist jetzt nicht ganz so mickrig. Das heißt, du hast ja, wenn jetzt nicht noch der Gegenpart da ist und 50 war jetzt mal so in den Raum gestellt, immer noch eine ziemliche Verantwortung, die dich ja in dieses Hamsterrad wieder reindrückt, weil das ist ja da.
das Hamsterrad ist da, aber ich sehe es nicht mehr und ich muss es nicht bedienen. Also ich kann, das war ja früher für mich echt ein Problem, weißt du, dann war ich 3 Tage auf einer SMX und während ich da war, lief mein Postfach weiter voll und eigentlich während der Vorträge habe ich gar nicht zugehört, sondern habe halt weiter Firefighting betrieben. Und jetzt kann ich wirklich auf eine SMX gehen und ich freue mich auf die im März und kann wirklich sagen, okay, ich höre mir den Vortrag an oder ich habe Zeit fürs Netzwerken, aber mein Postfach läuft nicht mehr mit Scheiße voll. Und Scheiße meine ich jetzt nur eher in Bezug auf die Menge dessen, was da manchmal reinkam oder so Sachen wie, dann will ein Kunde jetzt ein Gespräch haben, du bist aber auf einer Konferenz. Ne? Ich glaube, wir kennen beide diese Zerrissenheit und das habe ich nicht mehr.
Hast du denn selbst noch betreut, bevor du da ausgestiegen bist?
Ich weiß es nicht, ziemlich viele. Also es war dann ja oft auch so, ob ich die jetzt selbst betreut habe oder nicht, aber dann war ich bei vielen Workshops dabei oder viel Firefighting und solche Sachen. Ich mache das zum Teil heute auch noch. Also wenn ein Kunde ein sehr spezielles Problem hat, dann kümmere ich mich darum, aber ich kümmere mich in der Regel nicht mit dem Kunden darum, sondern wenn jetzt ein Mitarbeitender hat irgendwie ein spezielles Problem und kriegt das im Screaming Frog nicht hin oder so, dann klären wir das. Aber ich habe nicht mehr irgendwie, dass ich irgendeinen Kunden habe, wo ich x Stunden im Monat für machen muss oder auch wo ich jetzt, das hat mich auch immer sehr gestresst, wo ich einfach Reisetätigkeit habe, wo ich jetzt, ich denke, was ich früher gefahren bin im Jahr, ne? Also jahrelang habe ich die Messe Nürnberg zum Beispiel betreut und dann bin ich immer vom Münsterland nach Nürnberg gefahren mit dem Auto. Morgens hin, abends wieder zurück. Ne, das war komplett irre, wo ich heute denke, wie hast du es nur ansatzweise geschafft? und ich hatte mal einen Pitch in Berlin. Berlin ist für mich 5 Stunden mit dem Auto. Bin ich auch morgens hin, abends zurück, weil einfach so viel zu tun war auch zu der Zeit. Ne? Und das sind so Sachen, die habe ich eben einfach nicht mehr. Ich habe trotzdem genug zu tun, aber ich kann es halt quasi... Es ist sehr geplant, was ich tue, weil ich zum Beispiel jetzt schon weiß, welche Webinare im Februar, März sind oder welche Podcast-Folgen ich bis dahin produziert haben muss. Auch der ganze Seminarkalender ist für das Jahr eigentlich durchgeplant. Also ich weiß eigentlich immer, wann ich was zu tun habe. Natürlich, Firefighting passiert, aber viel, viel, viel weniger. Und vor allem habe ich einfach nicht mehr so viel mit Menschen zu tun. Und
was dir denn sehr nahe kommt, wenn ich das jetzt noch nachvollziehe. Also in Teilen, halt, natürlich bist du kommunikativ, ja. Aber eben die Masse scheint ja irgendwie der Belastungspunkt zu sein.
Genau, das kann sich ein Extra vielleicht gar nicht so vorstellen, aber ja, mein Akku ist dann einfach nach so und so viel Sozialkontakten an einem Tag ist der leer und dann werde ich auch relativ ungemütlich und ja, das war einfach, damals war das die Vielzahl an Kontakten mit Kunden und mit Mitarbeitenden, was einfach ich mental nicht mehr hinbekommen konnte. Und deswegen nach wie vor, das war eine super Entscheidung. Die hat seine Nachteile und die tut auch manchmal, das war auch nicht immer einfach, gebe ich auch zu.
Sag mal ein paar Nachteile.
Der größte Nachteil, kann ich dir ganz klar sagen, ist eine Weihnachtsfeier. Ich habe ja früher jedes Vorstellungsgespräch habe ich mitgemacht. Ich habe jedes oder so ziemlich jedes Mitarbeitergespräch mitgemacht. Mhm. Mittlerweile mache ich 0 davon. Das heißt, auf der Weihnachtsfeier stehen auf einmal Leute rum, die habe ich noch nie gesehen. Ich habe ja deren Arbeitsvertrag nicht unterschrieben. Ich kenne die einfach nicht. Also klar sagt man mir das, ne? Jetzt fängt irgendwie ne, Peter Müller an oder so. Und wir haben mittlerweile auch die Regel, dass ich mit jedem Mitarbeitenden jede neue Mitarbeitende muss mit jedem der 3 Geschäftsführer mal eine halbe Stunde gesprochen haben. Das machen wir ganz am Anfang jetzt weg, weil es uns auch aufgefallen, dass es irgendwann schwierig wird. Jetzt kommt noch mal ein absolut miserables Namensgedächtnis dazu, was dann in Kombination dazu führt, dass auf der Weihnachtsfeier trotzdem Leute rumlaufen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und wo ich auch nicht weiß, wie die heißen. Ich mache mir meistens vor so ein kleines Cheat-Sheet aus Teams heraus, dass ich noch mal so die Namen pauke, deren Bilder ich nicht kenne. Aber ja, das sind so blöde Themen, ne? Oder wir hatten jetzt personell Eingriff ins Klo gemacht und ich glaube, dass ich diese Position gar nicht erst angestellt hätte. Und wir haben es aber eben getan. Und das ist das Blöde, ne? Das ist vollkommen okay, dass es passiert ist. Aber natürlich sagt ein ganz kleiner Teil in mir, sagt so, ich hätte den nicht angestellt. Und deswegen, andere Leute treffen einfach andere Entscheidungen. Und da muss ich natürlich auch immer mit leben. Es gibt einfach Sachen, die würde ich anders entscheiden, die würde ich anders machen. Ja, auch so, weißt du, wir haben zum Beispiel darf man heute eigentlich gar nicht mehr sagen, aber wir hatten lange Zeit nur Frauenklos und Herrenklos. Und jetzt haben wir halt quasi auch das diverse Klo. Und da steht halt drauf, natürlich ist das Klo innen drin immer noch exakt das gleiche. Die eine Toilette hat halt ein Pissoir und das andere nicht. Und da muss ich sagen, das wäre für mich so ein Thema gewesen, wo ich vielleicht einfach zu alt wäre, um das mitzumachen. Auf der anderen Seite.
Ich kann mich an den Post von Andreas, glaube ich. Da haben wir noch wild diskutiert damals, ja, genau.
Auf der anderen Seite ist es inhaltlich richtig. Ich stehe auch vollkommen hinter der ganzen Gender-Thematik und aber trotzdem hätte ich vielleicht so in so einem Stressmodus hätte ich jetzt vielleicht gesagt, kommt, geht mir mit dem Scheiß weg, ne? Das interessiert mich nicht. Das Klo ist das gleiche und wer da drauf gehen will, geht da drauf. Da bin ich vielleicht manchmal auch einfach zu pragmatisch oder zu wenig feinfühlig. Es ist gut, dass wir das jetzt haben. Interessanterweise gehen immer noch die Herren auf das Ex-Herren-Klo und die Frauen auf das Ex-Frauen-Klo. Hat sich überhaupt null geändert, aber es steht jetzt halt ein Schild dran. Und das sind hauptsächlich so Sachen, wo wir anders sind. Ich glaube, was die strategische Ausrichtung von Blue Fusion angeht, da sind wir uns ziemlich einig. Und aber ja, es ist so, dass andere Menschen machen Sachen anders und das war mir auch immer klar, dass das eben es führt nicht mal zu Konflikten. Also Andi und ich streiten uns nicht mal darüber. Es gab jetzt ein paar Sachen, auch wo ich ihm meine Meinung zu etwas sage und er entscheidet es dann anders und das ist auch okay. Also wenn ich dann hinten herum versuchen würde, ihn davon abzubringen und zu sagen, nee, oder irgendwie, weiß ich, zu intrigieren und zu sagen, so, ne, der Andi hat's ja nicht mehr alle, ne? Mit dem Gender-Klo und so, also da halte ich mich strikt an meine Regeln, an meine Rolle, weil ansonsten würden wir da natürlich auch hätten wir einfach viel mehr Konflikte.
Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man einfach über seinen Schatten springen muss, so aus meiner Perspektive zumindest. Bei mir war so ein einschneidendes Erlebnis eigentlich so Kontenvollmacht, war immer auch so ein Thema, wo ich richtig Probleme mit hatte. Ja. Aber als ich es dann irgendwie gemacht habe, ich bin auch in so einer Unternehmergruppe drin und da war das so total selbstverständlich. Die haben mich immer nur angeguckt, haben gesagt, was? Alles bei dir? Bist du bekloppt? Und dann habe ich es halt schrittweise gemacht und im Nachhinein muss ich sagen, war die beste Entscheidung. Und ich glaube, manchmal muss man einfach zulassen, dass andere eine Entscheidung treffen und auch eine gewisse Toleranz ausprägen, um sich selbst diese Freiheiten zu schaffen, von denen du ja jetzt profitierst. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Vorteile deutlich überwiegen zu den Nachteilen, die du jetzt gerade besprochen hast, weil sie dir einfach, ich meine, du kennst ja ein paar Namen nicht, aber das kann ja auch sehr befreiend sein, die nicht mehr kennen zu müssen. Also ich weiß nicht, also ich sehe da mehr Vorteile gerade in Bezug auf deine Person und ich sehe auch, was danach mit dir passiert ist. Ich habe das Gefühl und ich sehe das auch nur aus der Distanz, dass du deutlich ausgeglichener und strukturierter bist. Alles so eine Sachen wie, ich habe jetzt hier diesen Redaktionsplan schon für den Podcast und so fürs Jahr fertig. Das sind Sachen, die sind mir völlig fremd. Ich meine, wir sind charakterlich sowieso nicht so nah beieinander. Aber das finde ich schon immer sehr bemerkenswert, dass Leute so weit vorplanen und daraus ja auch schon so eine Ruhe entsteht. Wo ich mir immer so die Frage gestellt habe, wie ist das mit der Strategie? Die kann natürlich klar sein, du bist ein sehr pragmatischer Typ, so habe ich dich zumindest immer wahrgenommen. Aber jetzt sind ja so ein paar Sachen aufgepoppt wie KI, AI-Themen und so, die ja nicht gerade irrelevant für SEO sind. Wo ich euch als Agentur sehr wenig wahrnehme, sondern eher in dem Bereich, hey, macht eure Hausaufgaben, was total wichtig ist und wofür ich dich total feiere. Aber bei 50 Leuten Payroll sind schon so Sachen, wo ich gedacht habe, also meine Erwartungshaltung, so die subjektive, war schon, hey, da müssten die doch auch mal so reingehen. Entweder ich habe es nicht wahrgenommen oder ihr macht es einfach nicht, weil ihr auch da wieder sagt, nee, wir bleiben bei unseren Basics und daraus beziehen wir unsere Kraft und auch unsere Ruhe.
Wir machen das natürlich. Ich glaube, und da hast du recht, wir machen das nicht so wahnsinnig stark nach außen. Da ist ein Kosch klingt deutlich stärker unterwegs. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun. Nö, und da sind wir uns auch ehrlicherweise ziemlich einig im Team. Also das ist jetzt wenig.
Aber hast du nicht mal den Trieb? Ich meine, es ist da eine Riesenwelle, die jetzt da rollt. Ja. Und da ist in gar keinem von euch dreien jetzt irgendwie so dieser Drang von, ich meine, du hast ja gerade ein paar Agenturen aufgezählt oder eine Agentur aufgezählt. die ja da so mitreiten. Und das kann ja schon sein, dass man sagt, hey, da kann man ja schon auch Geld verdienen. Müssen wir jetzt nicht so tun, als ob da nicht Geld verdient wird. Ob das alles schlau ist, ist ja egal. Nachdem wir jetzt irgendwie DeepSeek gesehen haben, kann man ja alles hinterfragen. Aber ich glaube, da kann man eine Menge Geld verdienen. Und ja, da Sicherheit sich einzukaufen, hätte ich ja so vielleicht erwartet aus meiner Position. Muss ja für euch gar nicht stimmen.
Wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob zum Beispiel, also ein Morfire nehme ich zum Beispiel bei dem Thema auch nicht wahr, also nicht mehr wahr, als wir es tun.
Aber die haben zum Beispiel so ein Thema HubSpot aufgenommen, was sie auch nicht, also ja. Die sind ja schon in Randbereiche gegangen, was ich bei euch nie wahrgenommen habe. Nochmal, es ist überhaupt nichts Negatives, aber schon, wo ich denke, vielleicht, warum nicht? Weil wir kommen vielleicht gleich nochmal dazu, zu besprechen, wie sich das ganze SEO-Umfeld ja ändert und wie auch Agenturausrichtung ist, abseits von dem, dass du dich jetzt dann so ein bisschen rausgezogen hast. Wollt ihr da noch einsteigen in den Bereich oder seid, also ist es wirklich so, dass ich jetzt wahrnehme, nee, macht eure Hausaufgaben, dieses Ding, und damit ist genug zu tun, was definitiv der Fall ist.
Also es ist auch was wir intern stark debattieren, weil wir haben einfach Themen, die machen wir sehr stark nach innen. Zum Beispiel, wir testen auch wahnsinnig viel, also jetzt jenseits von KI zum Beispiel, dass wir sehr viel Anzeigentests machen. Es ist aber nichts, was wir großartig nach außen tragen. Also es gibt einfach Themen, wo wir schlecht sind, sie nach außen zu tragen. Und das hat zum Teil einfach banale Gründe, dass ich mag zwar KI, ich rede aber lieber über SEO, also über echte SEO-Themen. Und das ist jetzt einfach nur meine reine Vorliebe. Und wir versuchen das in diesem Jahr besser zu machen. Es ist aber schwierig. Also wir hatten ja zum Beispiel auf dem SEO-Day unser Stefan Dahndörfer hat halt auch was über KI vorgetragen. Und das war total super. Also auch weil Fabian Rosbacher sucht halt Leute dafür und wir haben da wirklich den Freak schlechthin dafür. Und das war dann auch schön, dass er halt auch nach vorne ging und auch Lust drauf hatte, das zu tun. Es ist aber nicht immer ganz so einfach, weil du hast einfach manchmal in Teams hast du Unterschiede da zwischen dem, was sie, denen, die es können und die gut und gerne drüber reden. Wir haben im Team so, mir fällt gerade so eine Person ein, die finde ich total geil von dem, was sie kann, aber die stellt sich eben einfach nicht nach vorne und redet drüber. Also das sind Sachen, wir reden darüber, wir wissen auch, dass wir da vielleicht etwas defizitär sind. Wobei ich persönlich auch immer finde, wir sind nicht und wir waren, glaube ich, nie die einfach, ich sag mal, immer auf die Megatrends aufgesprungen sind und sie nur durchs Dorf geritten haben, damit sie kein anderer reitet. Also es muss schon sinnvoll und richtig und wichtig sein. Ich habe zum Beispiel jetzt auch für mich das spannende Thema KI-Suchmaschinen entdeckt, wo ich eben auch relativ viel gemacht habe drüber in den letzten Wochen. Schade, dass du das nicht wahrgenommen hast.
Ja, nur im Kaffee habe ich so ein bisschen wahrgenommen, dass du dich damit beschäftigst. Ja, schon. Ja. Aber so agenturseitig habe ich es irgendwie nicht so festgestellt. Und nochmal, ich beneide euch ja dafür, dass ich glaube, dass ihr sehr gute Prozesse und sehr gute Strukturen habt für das, was SEO eigentlich ausmacht und stark macht. Und dieser ganze Buzz um KI, AI, der lenkt natürlich auch unglaublich ab. Und ich bin nicht völlig bei dir, dass man eigentlich sagt, nee, man bleibt bei seiner Stärke und schafft vielleicht eine 5%igen Anteil an Ablenkung, den man ja dann irgendwie auch in Ressourcenplanung abbilden kann. Und den Rest bleibt halt irgendwie in dem Bereich, wo wir unsere Kernverdienste haben. Weil ich kenne genug Agenturen, wo die Leute also wirklich große Anteile klicki-bunti machen und immer rumrennen und sagen, hey, ist was Neues Tolles. Und wenn du dann mal am Monatsende raufguckst, bleiben dafür irgendwelche Sachen, Stundenkontingente bei Kunden liegen oder werden einfach irgendwie, ich sag's ja jetzt nochmal, gerade gebogen. Und da würde ich mir bei euch gar keine Sorgen machen, was ja ein sehr großer Vorteil wäre.
Ja, aber es ist ein blödes Thema. Also gerade zum Beispiel so Perplexity finde ich persönlich total spannend als System, hat aber eine prognostizierte Relevanz von 1/6%. Warum soll ich diese, oder ich beschäftige mich viel damit, ich spiele da viel mit rum und gucke mir das auch brav alles an und mache auch was dazu. Zum Beispiel im Februar ist noch ein Webinar zu dem ganzen Thema, weil die Fragen kommen natürlich auch von Kunden. Ne? Was ist mit ChatGPT Search? Wie komme ich da rein? Ist das für uns relevant? Und natürlich brauchen wir da eine Antwort drauf. Und natürlich ist es uns auch wichtig, dass wir in der Außendarstellung uns zu aktuellen Themen äußern. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der eben sagt, Perplexity ist das Big Thing, was du machen musst, weil faktisch ist es das nicht. Es ist nett, sich damit zu beschäftigen, aber das wäre auch das Herstellen von Makramees oder Töpfern ist auch für dich relevant. Nochmal, womit ich nicht sage, dass das Pillepalle ist, aber ich glaube, viele gucken so auf Sachen, die vielleicht 2% Relevanz für sie haben. Und sie könnten mit relativ einfachen Maßnahmen irgendwo 10% mehr wertvollen Traffic rausziehen. Und dann ist immer die Frage, warum beschäftige ich mich eigentlich mit diesem Quatsch? Kann ich nicht abwarten, bis das Ganze relevant wird oder bis ein Perplexity dann auch brav in sich zusammenfällt, weil denen irgendwann vielleicht das Geld ausgeht oder ne, weil die Story einfach nicht reicht. Ne? Wenn man sich anguckt, was die für eine Bewertung haben, das finde ich schon wirklich sehr gewaltig. Das ist
mal gucken, ob die alle noch da so bleiben. Lass uns noch mal ein anderes Thema irgendwie aufnehmen. Für mich war immer irgendwie sehr bemerkenswert, dass ihr immer noch eigentlich das Unternehmen euch gehört. Also viele Agenturen, die so im Laufe der Zeit irgendwie groß geworden sind, gerade so 50, 100 in dem Bereich, aber auch schon eigentlich 30 bis 100 irgendwie, würde ich mal sagen, sind ja anteilig oder ganz verkauft worden. Und ihr seid jetzt so, wenn ich es richtig mitbekommen habe, kannst mich gerne belehren, dass es anders ist, noch in eurem Besitz. Und damit verbunden natürlich die Frage, wie siehst du denn den Markt? Ich meine, die sind ja auch verkauft worden, aus meiner Perspektive, viele Unternehmen in einer Phase, in so einer Hochphase, wo halt SEO und Online-Marketing total geboomt hat, wo man schon sagen kann, okay, da hätte es sich jetzt vielleicht gelohnt, jetzt wirklich so ein Cash-Out zu machen. Ihr seid da, habe ich zumindest das Gefühl, sehr bewusst an dem Ding vorbeigerudert oder hat es einfach nur nicht geklappt?
Es hat in diesem einen konkreten Fall hat es einfach nicht geklappt. Also es gab jemanden, ich meine, insgesamt muss man ja sagen, wie viel Geld kriegst du auf den Tisch? Und typischerweise wirst du halt auf dem EBIT bezahlt mit einem Multiple. Und da muss man einfach sagen, im Moment sehe ich so, dass da vielleicht wenig Agenturen über den Tisch gehen, weil es vielen jetzt gerade auch nicht so wahnsinnig gut geht.
Genau.
Also erleben schon viele, dass da Sachen storniert wurden, Aufträge storniert und ich glaube, da sind viele Agenturen gerade ziemlich unter Druck und deswegen denke ich jetzt auch, im Moment geht da, glaube ich, gar nichts über den Tisch. Es ist so, dass wir haben schon in den letzten Jahren immer mal wieder Anfragen bekommen und wir haben eigentlich immer gesagt, es muss halt sinnvoll sein für die Agentur. Und da hatten wir eigentlich ganz oft hatten wir Anfragen, wo wir einfach nur gesagt haben, so, nee, das macht für das Geschäft keinen Sinn. Also ich finde es gäbe ein paar Partner oder ein paar Unternehmen, die könnten uns kaufen. Und wenn sie uns den Zugang zu einer bestimmten neuen Kundengruppe geben, dann lohnt sich das Ganze auch für uns. Diesen Case haben wir eigentlich nie gefunden. Und jetzt gab es im Ende letzten Jahres, gab es eben einen, der an uns herangetreten ist, wo ich sage, es hätte gepasst. Es hätte auch mit anderen Agenturen in dieser neuen Gruppe dann gepasst. Auch Leute, die wir kennen, Marco. aber schlussendlich sind wir da aus verschiedenen Gründen, also aus primär finanziellen Themen, sind wir nicht ganz zusammengekommen, weil einfach auch das, was vorher gesagt wurde, nicht unbedingt dem entsprach, was später passiert ist. Und die Chance hatten wir, also hauptsächlich ich, weil ich nach wie vor die meisten Anteile habe. Ich hätte da auscashen können, ich habe es nicht getan und kann ich gut mitleben.
Ja, das meine ich, ist ja eine bewusste Entscheidung. Ne? Du hättest ja dich auch bewusst dazu entscheiden können, in der Boomzeit auch aktiv am Markt dich zu präsentieren und die Braut hübsch zu machen, so wie es viele andere auch gemacht haben. Aber da sehe ich dich schon als so bodenständig, dass ich das schon als bewusste Entscheidung auch eingestuft hätte. Wie siehst du denn den Markt grundsätzlich? Du hast ja gerade so ein bisschen angerissen, dass im Agenturmarkt das alles nicht so einfach ist. Leute, die mir folgen, werden ja auch gemerkt haben, dass ich auch meinen Ansatz total reduziert habe, weil ich eigentlich so relativ durch bin mit dem Agenturansatz. Also weil ich natürlich auch ein paar Fehler gemacht habe. Also so einen Andi zu finden wie bei dir, ist ein Glücksgriff. Ja. Ich habe da ein paar Fehlentscheidungen getroffen oder hatte nicht die richtigen Leute. Und dann ist Wachstum auch schwierig. Ich habe irgendwann gemerkt, nee, ich beschäftige mich eigentlich nur noch mit Schneideradatz, mit dem ich gar nichts mehr zu tun haben will, sondern ich will eigentlich SEO machen, so wie du, und will mich nicht irgendwie um Corona-Hilfen und sonst was in dieser Zeit kümmern. Ich fand das unglaublich anstrengend, dann habe ich mich ja vor einem Jahr damit beschäftigt, irgendwie so, was ist Purpose, so für so eine Sinnhaftigkeit. Und habe dann auch gemerkt, hey, nee, das hat, ist nicht nur ein Thema, sondern hat einen Einfluss auf mich. Und merke jetzt, hey, irgendwie komme ich wieder an diesen Punkt von Zufriedenheit, den ich mal hatte, als ich als Freelancer war mit einer kleinen Ausbaustufe. Weil ich eigentlich immer, als ich Agentur hatte, gedacht habe, oh, ey, früher habe ich richtig viel Geld verdient und hatte eigentlich relativ wenig Aufwand. Und danach habe ich sehr viel Geld für Apparat so bezahlt. Und eigentlich, ja, so richtig cool war es eigentlich nicht, wie jetzt bei dir mit so einem Cash-Out, was so möglich gewesen wäre.
Okay.
Wie siehst du denn den Markt grundsätzlich, wenn er jetzt, ist ja nicht leicht irgendwie, der Markt ist schwierig irgendwie.
Ja.
Was denkst du,
wo es ich noch kurz da eingrätschen möchte, also das mit dem Geld, auch das ist ja einfach eine Frage, womit bist du zufrieden? Hm. Wenn du vor deinem Haus das Zuffenhausener Fahrzeug stehen haben musst und du, weiß ich, 15 Mal im Jahr irgendwie im Flugzeug irgendwo hinjetten willst, dann ist Geld natürlich irgendwie ein spannendes Argument. Es klingt blöd, aber ich habe genug Geld. Ja, also klar kann ich mir jetzt gerade kein Speedboot kaufen, nur weil ich Lust habe, mir ein Speedboot zu kaufen. Aber ich habe genug Geld zum Leben. Ich kann meinen Lebensstil kann ich perfekt finanzieren und ich habe auch genug Puffer noch und ich habe auch Beteiligungen und so. Es geht mir nicht schlecht, deswegen ist so ein Geldargument auch für mich immer relativ schwierig, weil ich einfach sagen muss, in Grenzen interessiert es mich nicht mehr.
Das ist ja mehr so eine Zukunftsbetrachtung auch, ne? Also jetzt meine persönliche Sicht ist, dass wir die Hochphase im Online-Marketing deutlich überschritten haben und damit ja auch den Wert von sowas überschritten haben. Jetzt kannst du sicherlich sagen, nee, in 5 Jahren kommt das wieder. Ich sehe das nicht so, aber ist deine Prognose so?
Ich glaube schon, dass wir wieder auch gute Zeiten sehen werden. Ich glaube, wir leiden im Moment unter der schlechten wirtschaftlichen Leistung in Deutschland. Die hat auch ganz klare Gründe. Ich glaube auch, dass im Rahmen der Bundestagswahl an diesen Gründen relativ wenig geändert werden wird. Aber da lasse ich mich gerne überraschen. Wobei, irgendwas wird passieren. Und es gibt immer Boom und Bust. Es gibt immer einfach Phasen, wo dann... das haben wir ja zum Teil auch gemacht, ne? In Zeiten, wo es gut läuft, holst du dann statt einem neuen Trainee, holst du dir dann irgendwie 2, weil du denkst, ja, brauchst du sowieso. Und dann geht's halt wieder runter und im nächsten Jahr holst du dir dann keine Trainees vielleicht. Also ist ja immer ein permanentes Anpassen auch an den Markt. Und wir waren zum Glück
nie so. Wobei du jetzt aber die Wirtschaft meinst, ne? Ich meine, aber wir sind ja gerade was Online-Marketing anbelangt, mit dem KI-Thema, glaube ich, in so einem grundsätzlichen Umbruch, wo einfach viele Arbeiten automatisiert werden könnten. Ja. Ersetzt werden könnten, wo ja wirklich ein anderer Ansatz irgendwie rauskommen könnte. Und der ist ja abseits von der wirtschaftlichen Entwicklung grundsätzlich und diesen Wellenbewegungen, die da drin stattfinden.
Ja, genau. Also das stimmt natürlich. Und es ist auch, dass vieles, sicherlich so, dass vieles abgekürzt werden kann durch KI. Aber am Ende des Tages, gerade bei so SEO-Audits und so habe ich ehrlich gesagt bisher nur Scheiße gesehen, weil es gibt immer Spezialfälle. Wir hatten heute noch einen Fall, habe ich mit unseren Trainees heute diskutiert, wo ich sagen müsste, diesen Fall hätte niemand sehen können, den hat niemand vorausgesehen. Und da hätte eine KI jetzt auch einen Scheiß bei helfen können. Also ich glaube, dass KI natürlich den nötigen Headcount verringert, den du einfach brauchst, um eine ganz bestimmte Leistung zu erbringen. Vielleicht sehe ich es bei SEO noch ein bisschen weniger, weil zum Beispiel bei so Themen wie Linkaufbau, da ist einfach immer noch sehr viel Kontaktaufnahme drin oder die richtige Idee. Und jetzt was Textgenerierung angeht, klar, da ist KI ein großes Ding. Oder auch was Keyword-Recherche und sowas angeht, kannst du da unglaublich viel mitmachen, gar keine Frage. Heißt das, dass weniger Geld erlöst wird? Weiß ich erstmal nicht. Also sprich, vorher hat dir einer 3.000 Euro im Monat gegeben und du hast halt viel händische Arbeit reingesteckt und heute gibt dir jemand 3.000 Euro und du kannst quasi mehr leisten für das gleiche Geld. Also es muss ja erstmal nicht per se sein, dass du weniger erlöst dadurch, sondern du kannst es einfach nur effizienter einsetzen. Und von daher mache ich mir jetzt relativ wenig Sorgen. Auch die SEAs interessanterweise, ich meine, das ist ja nie so ganz mein Thema, aber die haben ja auch diese vielen Themen, wo Google Ads eben auch einfach Kampagnen jetzt schon aufbauen kann angeblich und nur ein bisschen Konversation benötigt wird und alles läuft. Und da sagen wir halt, meine SEAs einfach, nee, das ist eine nette Idee und das kann funktionieren, wenn du einfach nur hier um die Ecke eine kleine Pommesbude hast und du hast halt 3 Keywords. Aber das auf einer Skala hinzubekommen und das ganze Tracking richtig einzurichten und auch einfach fortgeschrittenere Themen zu machen, wie zum Beispiel das profitable Aussteuern von Google Ads oder auf den reinen Rohgewinn zu optimieren. Das sind ja Sachen, da hast du jetzt einfach mehr Energie dafür, weil du halt vielleicht manche unsinnigen Aufgaben halt leichter durch die KI ersetzen kannst.
Aber empfindest du SEO nicht auch eigentlich so, dass vieles jetzt irgendwie auch völlig unkalkulierbar geworden ist? Also mir geht es so, dass ich nach den Updates wirklich manchmal da sitze und mich natürlich oft freue, dass es nach oben geht, aber manchmal geht es auch nach unten und ich gucke mir die Sachen nochmal an und denke, keine Ahnung.
Und Nö, glaube ich wirklich nicht.
Also, ich erahne manche Sachen, aber so richtig wissen, dass ich zum Kunden gehe und zu sagen, hey, hier wie bei einer Krankheit irgendwie, das ist hier, er kommt mir ein bisschen vor wie Long-Covid.
Ja, also beim letzten stimme ich dir zu. Aber ehrlich gesagt ist das ja nichts Neues. Also jetzt mache ich es leider schon zu lange. Ne? Ich habe ja noch Zeiten mitbekommen, 2001, als wir die erste Linkaufbaukampagne gemacht haben. Was haben wir für einen Scheiß gemacht damals, ne? Und dann kam irgendwann halt so Pinguin langsam raus und natürlich wurde das Ergebnis wurde schwieriger herzustellen und das war ein bisschen schwieriger vorherzusagen. Aber meine Güte, tut mir leid, wir sind SEOs. Also es ist einfach Teil unserer DNA, dass sich das Spiel ständig ändert. Es wäre schön, wenn es konstanter wäre. Es wäre auch schön, wenn es vielleicht noch auf ein paar Pötte mehr aufgeteilt wäre. Ne? Also wenn am Ende des Tages hängt ja auf Gedeih und Verderb vieles an deinen Google-Rankings und jetzt nicht an Bing oder sonst was. Das wäre manchmal schön, wenn's anders wäre, weil es könnte ja dann sein, dass wenn dein Google-Traffic nach unten geht, dein Bing-Traffic wieder nach oben geht, aber so einen Punkt haben wir ja nicht. Also nee, ich sehe das, ich teile das größtenteils.
Es geht ja auch mehr so bei mir zumindest in der Argumentation, dass wir SEOs immer schön Spaß daran hatten, aber du musst ja gegenüber den Kunden auch argumentieren, was du da machst irgendwie. Und da habe ich das Gefühl, das ist deutlich schwieriger geworden. Da kannst du natürlich das Gesamtspiel mit Social Media oder Content Marketing mit dem Schwerpunkt Marketing immer noch weiter spielen. Das geht schon, aber ich finde es irgendwie fragiler geworden. Also nur meine Empfindung. Mhm.
Vielleicht haben wir da andere Kunden einfach nur, also die eher, ich sag mal, auf einer Konzernebene funktionieren oder so oder einfach auch langfristiger Sachen sehen und dann einfach sagen, okay, das geht jetzt gerade nach unten, aber ich glaube, wir alle wissen jetzt seit den ganzen Core-Updates, dafür geht's dann beim nächsten Mal wieder nach oben. Mhm. Vorbehaltlich dessen, dass wir auch wirklich auf starke, interessante Inhalte da setzen und klar, wenn jetzt ein Kunde einfach nur einen Scheiß macht und mit 20 Wortbeiträgen ranken möchte oder einfach nur ChatGPT Copy-Paste macht, um seine Artikel zu erzeugen, dann würde ich auch sagen, das fliegt dir morgen um die Ohren. Aber solche Kunden haben wir zum Glück nicht. Und viele sind da sehr sehr partnerschaftlich. Ne? Also jetzt nicht so, hey, wir feiern, wenn der Sichtbarkeitsindex nach oben geht oder streng genommen feiern wir nicht mal das. Ne? Und in dem Augenblick, wo es leicht nach unten geht, dann kündigen wir sofort. Das haben wir nicht. Wir haben wirklich Leute, mit denen wir seit 15 Jahren zusammenarbeiten und die diese Spiele dann auch verstehen. Und da greift dann natürlich vielleicht manchmal auch
unsere Kommunikationsstrategie. Und dann nehmen die nicht mal wissen, dass ihr noch Geschäftsbeziehungen habt miteinander.
Ja, das nicht. Wir kommunizieren ja viel miteinander, aber viele sind da relativ entspannt. Oder, und das eben auch Ergebnis unserer Kommunikationsstrategie, dass wir natürlich auch, ich glaube, wenn wir jetzt auf diesen Zug aufspringen würden, dass wir die ganzen Updates und Google straft dich ab und all das Zeugs kommunikativ gehen würden, dann würden unsere Kunden das ja auch anders wahrnehmen. Mhm. Aber wir machen da immer einen relativ entspannten Eindruck. Und ehrlich gesagt, so haben wir vielleicht auch dank der Kundenbasis, die wir haben, haben wir jetzt auch nicht so die einfach wegen unnatürlicher Links oder Spam-Content oder irgendwas jetzt die großen Mega-Schwankungen haben. Das ist eher selten bei uns.
So, dann lass uns doch mal in den letzten 11 Minuten, ich wollte es hier auf eine Stunde begrenzen, noch mal zu einem Thema kommen, was mich schwer begeistert hat, weil ich nämlich wahrgenommen habe, dass du mit dem Gedanken spielst, einen Foodtruck aufzumachen. oder ich sogar weiß, dass du dir einen herstellen lässt. Wie kommt man denn darauf? Also erstmal vorneweg, ich finde es mega cool, wenn sich einfach so Leute aus dem Hamsterrad rausbewegen und einfach mal ihr Mindset völlig neu auch ausrichten, auch mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Wie kam es bei dir dazu? Also ist das Entlastung von deinem Brain irgendwie so eine Entspannungsnummer oder weil du wirklich nochmal was Neues machen wolltest?
Also ich wollte auf jeden Fall nochmal was Neues machen. Und das ist ja auch ganz schön, ich meine, das ist jetzt kein Hobbyprojekt, aber es ist jetzt auch nicht was, wo ich weiß, dass jetzt am Ende des Jahres 1 Million Euro dabei rauspurzelt. Also ich nehme das ernst, aber jetzt nicht so ernst, dass das jetzt,
ne, erklär mal den Leuten da draußen, was du vorhast.
Genau, also ich fange vielleicht vorher an, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe vor 2 Jahren habe ich 2 interessante Leute kennengelernt. Eine stand in so einem Foodtruck und ich gehe überall rein. Ich habe mir das zeigen lassen, fand das total geil. Ich habe jetzt übrigens das gleiche Modell wie sie. Und sie hat mir gesagt, dass sie Grafikdesignerin hier aus dem Ort nebenan ist. Und sie sagte so, boah, ist ja alles ganz schön mit dem Online und dem Grafik und so, aber ich brauche halt irgendwas Handfestes. Und da hat es bei mir irgendwie so total Klick gemacht. Und ein paar Wochen später habe ich noch jemand anders kennengelernt auf einem auf so einem Event oben an der Nordsee, der hat Lakritztüten verkauft, ne? Wo ich auch dachte, ja, wie geil ist das denn eigentlich, ne? Und er war früher Unternehmer gewesen, jetzt war er mittlerweile Rentner, aber weil ihm zu Hause alles auf den Sack geht, fährt er dann halt noch an 30 Tagen im Jahr fährt er raus und und verkauft Lakritztüten. Und ich stehe total auf Lakritze und das war so ein Ding, wo ich einfach sagte, ja, das bin ich eigentlich auch, ne? Also dieses ganze Online oder man ist oft irgendwie, ich berate ja dann manchmal trotzdem noch Leute und so der alte Schmerz der SEOs oder mein alter Schmerz war ja immer, eigentlich weiß ich bei ganz vielen Unternehmen, was sie tun müssen, sie tun es nur einfach nicht. Und jetzt habe ich hier ein Ding, wo ich sagen kann, ich kann das von 0,0 aus aufbauen und kontrollieren. Ich habe noch nie, habe ich so auf Instagram irgendwelche Produktbilder von etwas gepostet. Ich hatte ja nie ein Produkt. Na und jetzt bin lange mit mir da schwanger gegangen und hatte ja leider auch eine Zeit, wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging und da habe ich das erstmal nach hinten gestellt, weil ich dachte, ich muss erst wieder hergestellt sein, bevor ich mir so ein Ding da auf den Hof stelle. Habe ich jetzt im Oktober bestellt und jetzt vorgestern kam es dann auch mit einem Tieflader hier vorbeigeplöckelt. Und ich werde Waffeln verkaufen. Die Website entsteht gerade. Oder ich sag mal insgesamt so süßes Teigzeug, also Kaiserschmarrn oder Poffertiers habe ich jetzt. Musste ich jetzt lernen, wie man Poffertiers flippt. Also total spannend. Flippt. Oder flippt, ja. Genau. Nee, oder ich habe halt, wir testen halt jetzt alles zu Hause raus. Wir haben übers Wochenende haben wir so.
Wer ist wir? Also deine Familie?
Frau und ich und genau. Und die Familie plus die erweiterte Familie, alle müssen da ran. Und wir haben jetzt zum Beispiel übers Wochenende haben wir Pizzawaffeln ausprobiert. Also die schmecken wirklich, also tust dir normales Waffeleisen, schmeckt aber wie eine Pizza. Und dann belegen wir die jetzt auch so schön. Und dann hast du halt, ich sag mal, fängst du sonntags morgens an und machst ein paar Iterationen und dann fährst du los, Sachen einkaufen und sonntags abends hast du es dann irgendwie. Und total schönes Ding einfach. Also und nochmal, ob das jetzt Geld bringt, ja, meine Güte, wäre schon schön. Aber es ist einfach so ein, wo ich mich auch austoben kann.
Na, es schafft einfach mal so einen neuen Horizont, ne? Einfach mal so was Haptisches zu machen. Irgendwann dann auch zu erleben, ja. Das, was man den ganzen Kunden immer so erzählt, auch wenn die vielleicht aus anderen Industrien kommen, kann man das für sich selbst überhaupt umsetzen? Weil ich ja immer merke, hey, wenn man das für sich selbst macht, fühlt sich das nach was an. Bei Kunden ist es ja eher so eine sachliche Beziehung. Aber sag doch mal, was kostet ein Foodtruck überhaupt? Ich habe null Plan.
Also ich habe jetzt die kleine Variante gewählt, dass es quasi nur ein Anhänger ist, der quasi noch an ein normales Fahrzeug drangehängt wird. Mhm. Hängt natürlich davon ab, was da alles drin ist. Auch da habe ich so die letzten Monate viel eingekauft. Also mein privater Keller sieht eher wie so ein Gastro-Großhandel gerade aus. ich sag mal so zwischen 15.000 und 20.000 gibt man da eigentlich relativ gut für aus. Das ist es dann aber auch.
Also denn sind die Geräte aber schon fest verbaut oder sind die dann, werden die reingestellt denn so, weil du sagst, die stehen noch bei dir im Keller?
Genau, ich habe jetzt die Variante gewählt, dass ich selber einbaue, weil ich auch einfach so den Workflow testen wollte. Ne? Also ich finde es schwierig, das so auf dem Papier zu machen, sondern ich muss da drin stehen und dann einfach gucken, wo bereitest du den Teig, wo machst du den Kaffee, wo machst du den Tee? Wie funktioniert das und wie sieht das auch gut aus? Ne, also und das sind einfach so da habe ich total Spaß dran und ich habe auch keinen Druck. Also ich hatte so am Anfang des Jahres habe ich so gedacht, boah, ich müsste mich jetzt für so ein paar Volksfeste anmelden, damit ich einfach auch, ich sag mal, Druck habe, damit ich zum 1. Juli dann auch da und da stehe. Ich habe es jetzt sein gelassen, weil ich einfach denke, nee, ich gerade den Druck, den ich vielleicht in der Firma manchmal habe, dann doch natürlich an einigen Punkten, den will ich gar nicht mehr haben, sondern ich bastel da jetzt dann rum und wenn es fertig ist, dann mache ich halt den nächsten Schritt. Und wenn ich in diesem Jahr nicht fertig werde damit, was ich nicht glaube, aber wenn das so wäre, wäre es auch vollkommen okay.
Hm. Aber jetzt hatte ich ja vorhin die Annahme getroffen noch, dass du 50% plus Vertriebsleistung machst für die Agentur. Jetzt stelle ich mir vor, okay, dann gibt's den Foodtruck und Markus hat da mächtig Bock drauf und ich kann mir richtig vorstellen, dass das Spaß macht. Knappst man ja irgendwie ab. Du stehst ja da nicht nur am Wochenende dann irgendwie, sondern, oder selbst am Wochenende wird's wieder stressig, weil du unter der Woche ja irgendwie arbeiten musst. Wo knappst du jetzt die Zeit ab?
Also für mich ist die ganz klare Regel, es darf an meiner normalen Arbeit nichts wegnehmen. Das heißt, ich mache es auch wirklich nur am Wochenende oder ich sag mal an so einem Freitagabend oder sowas, ne? Und das kriege ich eigentlich relativ gut hin. Also an der Website arbeite ich im Moment so, ich habe letztes Wochenende so 3 Stunden reingesteckt. Mhm. Auch da total geil, mal wieder einfach Content zu schreiben, ne? Und aber eben auch nicht jetzt einfach nur SEO-Content oder 200 Wörter zu schreiben, sondern einfach sich mehr dabei zu denken. Das ist auch eine schöne Erfahrung, ne? weil ich halt auch dabei so gucke, wie, was soll denn eigentlich rüberkommen, während ich das sage und nicht mehr so schnell und hektisch, ne? So, ich mach mal eben, klar könnte ich ChatGPT anschmeißen und sagen, mach mal 10-mal Content fertig für das und das. Aber ich will's händisch machen, ich will's verstehen. Und ich will auch sehr viel Automatisierung reinbringen. Also jetzt nicht, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel mich anfragt für eine Hochzeit und wir stellen uns da 2 Stunden hin, dass wir uns erst Angebote hin und her schicken und dann faxen die mir das rüber oder irgendwas, das darf es alles nicht geben, sondern ich mache es von Anfang an so, dass es hypereffizient ist. Und wenn jemand damit nicht zurechtkommt, dann ist er eben auch leider nicht mein Kunde, ne? Also wenn da jetzt einer sagt, ich möchte gern vorbeikommen und mir das Ding erst angucken, dann sage ich halt, dann kriegen wir das leider nicht hin, sondern hier ist das Angebot und so können wir es machen oder lass es halt sein.
Mhm. Aber eins muss ich nochmal fragen. Als ich das erste Mal gehört habe, du willst Waffeln machen, habe ich gedacht, oh, langweilig. Muss ich ehrlicherweise sagen, ist meine erste Reaktion gewesen.
Natürlich.
Jetzt habe ich ja Pizza-Waffeln gehört, jetzt war ich schon ein bisschen beruhigt. Aber aber ich meine, jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo man sich als Unternehmer ja ausrechnet, wo ist mein USP? Waffel an sich, USP, Was hat denn Markus gedacht?
Also stimme ich dir zu, Waffel ist scheiße, weil ich sag mal, auf jedem Dorffest hast du da immer diese weißen Waffeleisen, wo dann halt die 5-Herzchen-Waffeln rauskommen. Das machen wir ja nun wirklich nicht, sondern das ist schon irgendwie auch eine andere Liga. Für mich war vor allem wichtig, ich wollte eigentlich erst andere Sachen machen. Ich habe über Flammkuchen nachgedacht, weil ich das eigentlich ein ziemlich geiles Food finde und du auch sehr kreativ sein kannst. Ich wollte jetzt, um erstmal in das Thema hereinzukommen, wollte ich etwas haben, wo ich möglichst wenig Abfall zum Beispiel habe. Also sprich, wenn ich mich da jetzt hinstelle und ich mache irgendwie Flammkuchen und ich hätte da meine 10 Grundzutaten, die ich da oben drauf werfe, muss ich am Ende des Tages halt alle 10 Pötte irgendwann mal halt wegschmeißen, weil ich werde die nicht alle brauchen können. Und deswegen Waffeln ist eigentlich ein total effizientes Ding, wo du halt mit sehr vielen Sachen kannst du halt effizient vorbereiten, kannst du schnell machen, hast eigentlich keinen Verschnitt. Maximal schmeißt du mal 200 Gramm Teig weg, aber das ist es dann auch schon. Und wir haben halt viele Toppings oben drauf, so Oreo Crunch und irgendwie Sahne natürlich und Crazy Eissorten und all so ein Zeugs. Also da kannst du schon viel mit machen. Nochmal, ich hätte eigentlich auch gerne lieber grundsätzlich perspektivisch möchte ich nochmal was anderes machen in dem Foodtruck. Aber für jetzt ist das ein gutes Startding.
Was du noch nicht sagen willst.
Ich habe ein paar Beschränkungen. Ich will zum Beispiel nichts mit Fleisch machen. Mhm. Weil ich privat esse ich Fleisch, aber ich esse kein Industriefleisch. Und nahezu alles, was du kaufen kannst, ist halt Industriefleisch. Und wenn du mal in so einem Schweinemastbetrieb warst, und da war ich schon, oder wenn du mal in einem Hähnchenmastbetrieb warst, und da war ich schon, ich will nicht Teil dieses Systems sein. Jetzt kann ich natürlich hingehen und ich kaufe einfach für den Foodtruck dann das Bio-Demeter-glückliche Kühe-Fleisch.
Achso, ich habe gedacht, du kaufst einen Hof, wo du dann richtig Bio nach deinen Maßstäben irgendwie machen kannst.
Ja. Aber das zahlt ja halt keiner. Also da bin ich Realist genug, dass das Fleisch, was ich privat verzehre, das kostet Faktor 3 bis 4 mal mehr als das, was du beim Aldi kriegst. Also wenn du wirklich die unterste Haltungsstufe nimmst, in der Regel Faktor 3, manchmal Faktor 4. Und wenn das mal ein Maßstab wäre für den Foodtruck, weiß ich, dass ich das wirtschaftlich gar nicht mehr lohnen würde. Und ich will auch dieses System nicht unterstützen. Wie gesagt, wenn du mal so einen Betrieb besichtigt hast, und hier im ländlichen Raum hat man leider die Möglichkeit, und ich kenne auch genug Leute, die Schweinebauern oder Rinderbauern sind, ich möchte nicht Teil von dem System sein. Und dann fallen halt so manche, ein Kollege sagte auch letztens, ne, so, ja, dann mach doch Hot Dogs. Ich so, ja, Hot Dogs würde ich total gerne machen, finde ich ein schönes Essen. Aber da ist leider Fleisch drin. Und klar kannst du jetzt hingehen und kaufst die vegane Variante. Wenn es da was gäbe, was gut genug ist, kann ich mir das auch vorstellen. Aber ich würde jetzt niemals hingehen und da einfach die, weiß ich, wie beim Ikea, ne, so ein 20er-Pack von diesen Scheißwürstchen, wo du einfach weißt, diese Tiere haben nie auch nur ansatzweise Licht gesehen und sind unter Bedingungen gehalten worden, die ich nicht rechtfertigen kann für mich.
Also das heißt, du kreierst jetzt gerade nur erstmal Nahrung nach den Maßstäben, die du gerade gesagt hast. Hast denn du auch mal durchkalkuliert? Weil ich meine, du bist ja jetzt nun so ein Food-Gründer, sage ich jetzt mal, der noch einen guten Rückhalt hat und der sich keine Sorgen machen muss, was ja eine super Position ist. Aber wenn ich mich so mit anderen austausche aus dem Food-Bereich, da ist ja mit Marge und so, ist ja alles unglaublich schwierig. Bist du schon in der Kalkulation drin oder hast du dir den Zahlen der Illusion noch gar nicht gezogen?
Nee, ich kenne die Zahlen durchaus. Also dafür bin ich auch, glaube ich, zu sehr irgendwie. Ich habe ja auch mal als Nebenfach BWL studiert. Also das ist schon so in mir drin und ich will, dass ich da einen reellen Kurs rauskriege. Also ich werde es nicht verschenken. Ich weiß, wie die Zahlen aussehen, wie du kalkulieren musst. Auch das habe ich mir zum Teil auch nochmal irgendwie aneignen müssen in den letzten Monaten. Das ist natürlich auch das Schöne, muss man ganz ehrlich sagen, an Waffeln, weil das ist einfach Teig. Ne? Also das ist Dreck. Wenn du da einen Warenwert hast für eine Waffel von 20 Cent oder so, dann ist es natürlich auch schon, kannst du da halt auch noch ein bisschen was draufschlagen. Also ja, ich möchte damit Geld verdienen. Ich weiß, mit welchen Preisen ich da agieren muss, damit es mir Freude macht. Und das gleiche auch bei anderen Sachen wie Kaffee oder so. Da achten wir aber auch also bei Kaffee zum Beispiel gebe ich halt extra mehr Geld aus, damit es Bio und Fairtrade ist, weil ich dann auch wirklich sagen kann, okay, mit diesem Kaffee lernen Mädchen in Afrika jetzt lesen in der Schule oder so. Ich glaube nicht, dass ich mit diesem Argument mehr Geld erwirtschaften kann, jetzt auf dem freien Markt. Aber es ist mir einfach wichtig. Oder unsere Verpackungsschälchen haben wir jetzt lange nachgesucht. Auch die sind Öko, die sind Bio, die Beschichtung ist kompostierbar. Du kannst die einfach nur verbrennen und da bleibt nichts von übrig. Also ich habe da Spaß dran. Also wir probieren einfach viel aus. Es ist manchmal ein bisschen viel Aufwand, weil du einfach merkst, dass andere Leute da draußen halt einfach nur Dreck einkaufen. Das möchte ich nicht machen. Und du hast auch so schöne Nebeneffekte. Ich fahre zum Beispiel nächste Woche, freue ich mich total drauf, auf die ISM, auf die internationale Süßwarenmesse in Köln und guck mir das mal an. Oder ich war letztes Jahr auf so einer Foodmesse in Münster und das war mega, weil einfach so das Flair ist einfach dann doch ein bisschen anders als auf einer Demexco oder sowas. Und es ist einfach schön, auch mit Lebensmitteln zu agieren und auch sich immer zu überlegen, was kann ich damit anstellen, also wen kann ich damit glücklich machen, wem kann ich damit zu einer guten Zeit verhelfen. Und natürlich, wo kann ich jetzt auch noch mein Geld mit verdienen, klar.
Markus, super. Also mich freut's einfach, weil ich es einfach liebe, wenn Leute aus ihrem Hamsterrad ausbrechen, gerade wenn die noch so aus meiner Industrie sind und so ein bisschen einfach rechts und links denken, um sich selber glücklicher zu machen. Und ich glaube, es machen viel zu wenig Leute, weil sie einfach Angst haben, dass irgendwie was passieren könnte. Aber das betrifft vielleicht alle Themen irgendwie im Leben. Die einen trauen sich gar nicht aus dem Angestelltenverhältnis, sich selbstständig zu machen. Die anderen trauen sich als Unternehmer nicht irgendwie noch ein anderes Unternehmen aufzubauen. Deswegen bin ich echt froh, dich da so ein bisschen begleiten zu können. Du wirst ja dann irgendwann sagen, welche Webseite das ist und man wird ja so ein bisschen dann Bilder von dir sehen, wie du auf den Märkten stehst und so. Und dann kommt bestimmt die Zeit auch, wenn ich mit Markus nochmal einfach mich hinsetze und nochmal die Zahlen abgleichen kann. Nicht, weil ich dich jetzt vorrechnen will, sondern weil ich es unglaublich spannend finde, was gerade in puncto Inflation und so an diesem Foodmarkt los ist. Mal jemand zu haben, der es so dann auch wirklich greifbar machen kann. Sonst gucke ich mir immer nur YouTube-Videos an von irgendwelchen Dönerläden, die dasselbe Problem haben irgendwie oder irgendwelchen Hamburger-Buden und so, die immer natürlich gut abgehen, wenn die so skalieren können über mehrere Geschäfte, so als Franchise-Modell. Aber so, ja, so eine einzige Challenge zu haben mit einem Foodtruck, ich freue mich mega darauf, deine Entwicklung da zu sehen. Und bin erstmal mega dankbar, dass du so offen auch geredet hast über das, was so mit der Agentur passiert ist und wie dein Werdegang war. Das ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich, da öffentlich so
mit umzugehen. Sehr, sehr gerne.
Ja. Hast du noch ein Schlusswort, Markus?
Ich habe eigentlich kein Schlusswort, nee. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf die Campings, muss ich sagen. Also ich habe ja etwas mit mir gehadert, muss ich sagen. Weil
ja, wir wissen jetzt auch ja warum, weil es nicht um die Campings geht, hoffe ich zumindest, sondern um das Thema Events grundsätzlich.
Nee, aber ich habe letztes Jahr habe ich halt eine Auszeit genommen, weil es mir körperlich nicht gut ging, habe ich halt gesagt, ich mache keine Konferenzen mehr. Und in diesem Jahr geht's mir wieder sehr, sehr gut. Und ich stehe nur bei einigen Veranstaltungen auch wirklich noch so vor der großen Frage, will ich das machen? Wie gehe ich damit vorwärts? Aber Campex und SMX ist fest gebucht. Alles andere ist noch vakant, aber nach Berlin komme ich auf jeden Fall.
Da freue ich mich. Und wir werden auch extra dafür sorgen, dass es alles nicht mehr so Remi-Demi ist, sondern ein bisschen ruhiger ist und mehr Ruhe in Austausch gibt, weil ich glaube, ich bin ja so ein Fan davon, dass gerade in der heutigen Zeit, wo alles irgendwie Distanz mehr ist als Nähe, dass wir irgendwie nochmal einen Push in Richtung Nähe hinkriegen, dass die Leute sich austauschen können. Weil ich will einfach nicht aufgeben. Ich will, dass irgendwie Nähe noch möglich ist. Und da kann ich als Eventveranstalter ja zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten und mal gucken, wo wir das umsetzen. Aber manche Sachen werden dir da sicherlich entgegenkommen. Würde mich zumindest freuen. Okay, mein Lieber. Dann hab noch einen schönen Tag. Danke, dass du dabei warst und wir hören uns. Ciao.
Ciao.